Wir machen einen Sprung zurück. Zwischen Ostern und Pfingsten waren ja diese ganzen Abschnitte dran aus den Abschiedsreden im Johannesevangelium, Kapitel 13, 14, 15, 16, 17. Und plötzlich haben wir wieder Kapitel 16 aus den Abschiedsreden. Und es ist auch eine Stelle, wo Jesus ein bisschen ruppig rüberkommt, auch wenn es in der Übersetzung und in der Komprimierung alles freundlicher klingt, als es ist. Was sagt da Jesus zu seinen Leuten? Also ich würde mich das ja nie trauen, ihnen gegenüber zu sagen, aber er sagt im Prinzip, ihr Lieben, ihr hört mir ja eigentlich sowieso nicht zu. Ist ja völlig egal, was ich jetzt die nächsten 10 Minuten rede, weil mir hört ja keiner zu. Und falls ihr mir mal zuhört, dann versteht ihr sowieso nichts. So geht Jesus mit seinen Leuten um. Kurz vor seiner Passion. Ist das nett? Das hängt davon ab, wie ich es verstehe. Du bist zu dumm, das zu verstehen, ist nämlich die Stimme unserer Eltern oder Lehrer oder was auch immer wir da hören. Ich könnte das auch als völlig entlastend verstehen. Nämlich in dem Sinne, du musst nicht alles verstehen. Du musst nicht, wenn du die Bibel aufschlägst und irgendwo bei Johannes liest, davon ausgehen, das verstehe ich schon alles, ich weiß das dann, ich kann das auch alles super erklären. Das muss überhaupt nicht sein. Sondern ich kann darauf vertrauen, dass dann eben dieser Geist der Wahrheit kommt, der Heilige Geist, und mir dann das erklärt, was wichtig ist in dem Augenblick, wo ich es wissen muss. Ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht immer alles erklären können. Ich kann darauf vertrauen, dass Gott mir schon zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das aufschließt, was ich jetzt brauche. So könnte ich diese Eröffnung auch verstehen. Denn die Beschäftigung mit der Dreifaltigkeit ist natürlich eine Überforderung. Bitte verlangen Sie nicht, dass Sie als kleiner Mensch oder ich als kleiner Mensch einfach mal reingucke, wie Gott von innen ausschaut, so wie ein Chirurg. Ich schneide mal den Bauch auf und guck mal, was da drin so los ist. Kann nicht funktionieren. Klar, es gibt viele Stellen in der Bibel, die einen Einblick garantieren, aber ich kann mich da auch kräftig verheben. Zum Beispiel die erste Lesung hat angefangen, Sprüche 8,22, die ewige Weisheit, die geschaffen wurde am Anfang der Zeit. Da haben die Konzilsväter genau vor 1700 Jahren gesagt, stopp, stimmt nicht. Bibeltext stimmt nicht. Die Weisheit, also der Sohn ist nicht geschaffen vom Vater. Das müssen wir anders erklären aus der Zusammenschau der verschiedenen Bibelstellen. Und sie haben sich darauf geeinigt, er ist gezeugt und nicht geschaffen. Und da können Sie sagen, verstehe ich auch nicht mehr als vorher. Was wir verstehen ist, wir sind jetzt am Ende der drei großen Feste des Kirchenjahres. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Jeweils ein Fest für eine der drei Personen. Also falls Ihnen mal jemand erzählt, es hätten nicht alle drei göttlichen Personen ein Fest für sich, ein Hochfest, stimmt nicht. Das erste Fest Weihnachten ist das Fest des Vaters. Er verschenkt sich vollkommen. Er gibt alles das, was er hat, hin für uns Menschen. Weihnachten. Ostern, klar, Fest des Sohnes. Er verschenkt sich für uns, gibt alles hin, was er ist und was er hat. Und dann als drittes Fest der Heilige Geist, der sich ebenfalls vollkommen, vollständig verschenkt mit allem, was er ist und allem, was er hat. Früher gab es dann immer noch 8 Tage Festoktav, Weihnachten 8 Tage, Ostern 8 Tage. Die Pfingstoktav wurde dann 1970 gestrichen. Aber was geblieben ist, ist das Ende der Pfingstoktav, heute das Dreifaltigkeitsfest. Trinitas in Latein. Falls Sie ab und zu mal in evangelisch-lutherische Kirchen kommen, können Sie das auf der Gottesdienstanzeige erkennen. Denn dort zählt man die Sonntage im Jahreskreis nach Trinitatis. Ja, wir zählen im Jahreskreis. In der lutherischen Tradition zählt man nach Trinitatis, weil es das göttliche Geheimnis dann wieder vollständig zusammensetzt. Wenn Sie noch ein bisschen Sitzfleisch haben, würde ich mal 2 Dinge angucken, die aufgetaucht sind in den Texten. 2 Einblicke in das, wie Gott in sich funktioniert und was das auch mit mir zu tun hat. Das erste ist, ein Spiel, das die Älteren noch aus der Schule kennen oder aus dem Kindergarten. Ich habe heute Morgen in Hunszell feststellen müssen, dass das Spiel Stille Post bei Kindern überhaupt nicht mehr bekannt ist. Ich kann mal einen Test machen, ich drehe mich mal um. Kennst du Stille Post? Kennst du Stille Post? Ihr habt tolle Kinder, ihr Reischels, die kennen sogar Stille Post. In Hunszell von den drei Kindern kannte es keiner. Es ist ein total lustiges Spiel, gerade wenn man es mit größeren Kindergruppen, im Kindergeburtstag oder so spielt, weil natürlich am Ende was völlig anderes rauskommt als am Anfang. Also wenn man zum Beispiel den schwergewichtigen Satz hineingibt, mein Papa hat einen dicken Bauch, und dann lässt man das mal so 20 Kinderohren herumflüstern, macht mal den Test, da kommt irgendwas raus, aber überhaupt nicht das, womit wir angefangen haben. Nur die göttliche Dreifaltigkeit spielt keine stille Post. Es ist also nicht so, dass am Anfang was anderes rauskommt als am Ende. Jesus sagt, das, was ich euch erzähle, das habe ich von meinem Vater. Und was euch der Heilige Geist sagen wird, wenn ich weg bin, das hat er von mir. Also eine stille Postkette, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Mensch. Das ist die Kommunikationskette. Warum ist das so interessant und so wichtig? Weil ich begreife, Gott in seinen drei Personen bleibt ein Gott, der aber trotzdem voneinander nimmt und lernt. Ich musste zum Beispiel an ein Ehepaar denken. Ich hoffe, ihr habt es nicht erlebt, aber man kann es sich vorstellen. Du lädst Freunde, ein Nachbar-Ehepaar ein für einen schönen Abend zusammen und dann redet nur einer von den beiden den ganzen Abend. Nur sie redet, er schweigt und nickt still. Oder andersrum, ja? Er redet und sie, ja, du hast ja recht, aber am besten ganz wortlos. Also wenn man sich sowas vorstellt, wird einem unwohl, oder? Weil ein Paar sollte ja irgendwie zusammenwirken. Und wie dieses kommunikative Zusammenwirken funktioniert, sehen wir in Gott, Johannes 16. Und dann heißt das natürlich auch, menschliche Gemeinschaft sollte genauso funktionieren. In einem permanenten Hören aufeinander, das Kommunikationsmodell der Dreifaltigkeit. Ein anderer Gedanke aus der zweiten Lesung, Römer 5, da geht es nicht um Kommunikation, da geht es um Liebe. Ja, wer liebt denn jetzt? Der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Ist mir wurscht, ist ohnehin ein Gott? Oder halt alle drei? Ein kleiner Einblick, Römer 5,5. Die Liebe kommt vom Vater. Christus ist die Liebe, steht im Johannesbrief. Und vermittelt wird das durch den Heiligen Geist. Kompliziert, oder? Entscheidend ist, die lieben sozusagen alle zusammen. Nicht einer irgendwie oder einer exklusiv alleine. Das geht nur in dieser arbeitsteiligen Zusammenwirkung. Bis hin zur Gebetstheologie, die auch nicht so geläufig ist bei uns. Wenn ein Christ betet, wer betet dann eigentlich zu wem? Immer dann, wenn sie beten, egal ob mit Worten oder mit Musik oder betrachtend oder auch still, es betet immer Christus in mir, den Vater an, im Heiligen Geist. Also jedes Gebet, das sie verrichten, egal in welcher Form, ist immer ein innertrinitarisches Geschehen. Was sagt mir das jetzt? Das sagt mir jetzt, dass wir Menschen genauso gebaut sind wie Gott in sich selbst. Das heißt, es geht immer darum, aufeinander zu hören. Es geht immer darum, gemeinsam etwas zu antworten. Es geht immer darum, den anderen zu sehen und ihn groß zu machen und zu seiner Geltung bringen, ja, zu kommen zu lassen. Mir ist heute Morgen dann noch ein anderer kleiner Nebensatz aufgefallen bei Johannes 16. Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Auf der Arbeit, Sie haben eine tolle Idee. In der Kantine erzählen Sie es einem Kollegen. Und kaum haben Sie sich versehen, erzählt der Kollege dem Chef bereits diese Idee als seine eigene. Also sozusagen Gedankenraub. Dann können Sie sich natürlich zu Recht aufregen, was ist das für ein Kollege, wie geht der mit mir um? Johannes 16 freut sich Jesus darüber, dass der Vater von dem nimmt, was sein ist. Also sozusagen der Gedankenraub oder der Raub von Ressourcen voreinander ist ein Teil, der in Gott stattfindet, weil wir sind ja eins. Können Sie mir folgen? Also eine Einladung zu verstehen, dass Gemeinschaft, Gemeinde, Kirche auch darin besteht, dass man aus fremden Ressourcen heraus schöpft, um was Vernünftiges zu tun, zu sagen oder zu denken. Wir denken ja auch das, was Kirchenväter vor uns gesprochen haben. Also es ist erlaubt und gedacht, dass ich voneinander profitiere. So funktioniert Trinität in sich, so funktioniert Gemeinschaft außerhalb. Im Geist der Wahrheit, im Geist der Liebe aufeinander hören. Ihr hört mir ja sowieso nicht zu und falls ihr mir zuhört, versteht ihr überhaupt nichts. Hat Jesus recht? Amen.